Wer redet, ist nicht tot.
Andrea Diener bereist die Welt und schreibt darüber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und weil ich des Lesens nicht mächtig bin, lasse ich mir von Andrea von ihren Reisen erzählen. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Wo warst du denn diesmal?
Warte mal, ich habe hier meine Geräuschkulisse vorbereitet.
Oh.
Extra für dich.
Oh.
Nämlich, Achtung. Hast du erkannt?
Ich war gerade 3 Tage an der Loire, um dort zu trinken. Warst du an der Loire, um dort zu trinken und wir haben uns verpasst?
Nee, ich war in Schottland, um dort zu trinken.
Ah. Ach, du warst in Schottland, um zu trinken. Du hast also nicht eine Reise unternommen, um Land und Leute kennenzulernen, sondern um den Arsch zuzuziehen.
So könnte man das sagen, ja.
Was zu trinken? Was trinkt man in Schottland? Whisky?
Ist klar, ne?
Wie schreibt man den, wenn man in Schottland ist?
Wenn man in Schottland ist, ohne E.
Ohne E.
Wenn man in Irland ist und in den USA, dann mit E. Und in Schottland und in Kanada ohne. Wobei das immer wieder so ein bisschen unterschiedlich ist, weil es gibt dann wieder so eine Distille, die sagt, wir schreiben unseren seit 200 Jahren mit E oder ohne E. Aber allgemein ist das so die Regel.
Wie lange warst du unterwegs?
4 Tage.
Ach, das ist ja schafft man denn da überhaupt alle Whiskys irgendwie? Ich meine, man ist ja sofort besoffen von dem Zeug.
Nee, eigentlich gar nicht. Also es ist so. Du musst halt gucken, dass du was Anständiges trinkst und nicht irgend so ein Mist. Wenn du was Anständiges trinkst, also einen ordentlichen Scotch, der bei irgendwo, 30 € pro Flasche anfängt, dann hält man das eigentlich sehr gut aus. Wenn man sonst nichts trinkt und wenn man anständig isst und wenn man zum Essen sich halt nicht noch irgendwie 2 Bier reinfährt, dann wir kamen so, also es gab Tage, da hatten wir, glaube ich, schon 15 Whisky pro Tag so. Also man fängt ja morgens früh an und dann verteilt sich das eigentlich auch ganz gut. War eine gute Reise, so.
Spuckt man das dann aus, wie beim Wein?
Also man kann es stand dann immer so alibimäßig, stand da so ein Spuckgefäß rum. Alle haben gemeint so, also sie können das auch ausspucken. Alle so, nee, komm. keiner hat gespuckt, weil...
Keiner, nicht mal die Profis.
Nee, ach nee. Du trinkst das ja in so kleinen Mengen und du kriegst dann auch immer nur so kleine Versuchsmengen ein. Also kriegst ja nicht gleich so einen doppelt- bis dreifachen Whisky eingeschenkt. Du kriegst ja nur so ein kleines Pfützchen in so einem Tastingglas, also ein Nosingglas ist das meistens, so ein tulpenförmiges Gläschen. Und da reichen ja dann auch so 2 Schlucke. Also muss man ja dann auch nicht immer ganz wegtrinken alles.
Und Schluck auch nicht im Sinne von, ich habe Durst und trinke einen Schluck Wasser, sondern Schluck im Sinne von, ich nehme einen
Ich nippe.
Genau, nippe.
Genau, und man stürzt das auch nicht so in einem so runter, sondern, Whisky trinken ist ja ein sehr komplexer Prozess.
Ach.
Ne? Ja.
Also, ich schütte den immer ein und trinke den.
Ja, nee. Ich erkläre dir das jetzt mal.
Okay.
Also, erstmal kein Eis, das ist das Wichtigste.
Ja, natürlich.
Ja, also.
Höchstens Wasser.
Genau. Also die totalen Whisky-Nazis machen das halt mit so einer Pipette, zählen dann irgendwie genau 3 Tropfen ab. Ich mache das immer eher so ein bisschen nach so Gefühl irgendwie.
Entschuldige, die zählen wirklich 3 Tropfen Wasser ab?
Ja, also wenn du ein richtiges Whisky-Tasting oder wenn du hier zum Beispiel in einen Whisky-Laden gehst und die schenken gerade Probe-Dingens aus, dann steht da so ein kleines, wie so ein Laborgläschen mit Pipetten. Und dann kannst du das auch wirklich auf den Tropfen genau machen. Aber üblicherweise fängt man erstmal ohne Wasser an.
Ja.
Also man nimmt das Glas und dann riecht man so. Und zwar mit der Nase ganz rein. Und dann kommt meistens irgendjemand ganz Kluges und sagt so, Karamell, Vanillenoten mit einer leichten Banane und so. Und das ignoriert man dann am besten und hört gar nicht so genau hin und guckt erst mal, was selber eigentlich passiert, weil im Grunde kannst du nichts falsch machen.
Ja, ist wie beim Wein, ja.
Ja, die Nase funktioniert eh immer anders, manchmal nach Tageszeit, manchmal nach,
ja, es gibt halt immer so ganz brachiale, charakteristische Sachen, die man immer wieder erkennt, aber der Rest ist, ja.
Genau.
Ich habe gelernt neulich von jemandem, der lange in einer Bar gearbeitet hat und der auch sehr viel Schnaps und überhaupt Spirituosen trinkt. Schnaps, wie Schnaps riecht, kriegt man ganz gut raus. Also er hat einfach einen Finger reingesteckt und das dann auf seinem Handrücken verrieben.
Mhm.
Dadurch dann durch die Wärme auch den Alkohol ein bisschen verdunstet und mehr von diesem eigentlichen Geruch übrig behalten. Das fand ich sehr spektakulär. Machen das die Profi-Verkoster in Schottland auch?
Das habe ich noch nie gesehen.
Das musst du mal ausprobieren. Das ist total super.
Das muss ich mal ausprobieren. Also jetzt nicht gleich, weil sonst stinkt hier, glaube ich, die ganze Bude. Aber ich muss jetzt sowieso erstmal den wegkriegen, den ich hier eingeschenkt habe.
Was ist es denn?
Das ist jetzt momentan ein Ben Reach.
Buchstabier mal.
Ben wie Ben, also ne, und dann R-I-A-C-H.
Ach so.
Und der ist 17 Jahre alt. Und den trinke ich jetzt so. Und der ist getorft. Und das ist ja dann schon wieder so dieses mit den Whiskys. Also es gibt die Leute, die mögen die Getorften, es gibt Leute, die mögen die nicht Getorften. Und ich bin ja so ein Torftrinker. Das heißt, ich bin in der Speyside, da wo ich war. Das ist so, man fliegt nach Aberdeen und dann fährt man da so ein bisschen nach Norden an diesen Meeresarm, der da so reinreicht. Mhm. Und die meisten Speyside-Whiskys sind heutzutage, muss man dazu sagen, früher war das anders. Ich habe sehr viel gelernt. Also heutzutage sind die meisten Speyside-Whiskys nicht getorft. Und wenn man Torf trinken will, dann muss man sich so nicht nach Osten, sondern nach Westen begeben, an der Küste entlang, die ganzen Inselwhiskys und so, die haben alle so diesen Torfrauchgeschmack.
So. Wie torft man? Wird man tatsächlich durch Torf filtriert oder irgendwie sowas?
Nee. Also das macht man nämlich ganz, ganz, ganz am Anfang vom Produktionsprozess. Also ich fange mal an mit dem Prozess.
Haben wir das so mit dem, wie man das richtig trinkt, haben wir aber auch noch nicht abgehandelt, ne?
Haben wir noch irgendwie noch nicht so richtig
abgehandelt. Genau, dann müssen wir jetzt noch erst noch mal sagen, wie man richtig trinkt.
Im Grunde also sehr langsam und man versucht, den so über die Zunge rollen zu lassen, sodass das die Zunge so komplett von vorne bis hinten so eingenetzt ist. Mhm. Und dann gibt es welche, die bleiben vorne auf der Zungenspitze und gehen auch gar nicht weiter. Mhm. Und dann gibt es welche, die sind so pfeffrig, die greifen so von rechts und links an. Und kribbeln so wie richtig Pfeffersoße. Und die Torfigen, die brennen dann meistens auch noch so richtig schön den Hals runter. Und ich mag das ja so, dieses ganzheitliche Erlebnis, wenn es nicht so ein Bonbon ist, was irgendwie sich so in der Mitte so festhält, ja, sondern wenn das halt wirklich so dieses Rundum ist. Das habe ich eigentlich immer ganz gerne. Und die können sich dann eben auch im Geschmack verändern. Manche fangen ganz, ganz leicht und karamellig an. Oder mit so einer Sherry-Note. Ich erkläre dann auch noch, wo die Sherry-Note herkommt. Mhm. Und brennen dann so nach. Und manche sind genau umgekehrt. Die sind erst so ein Schlag in die Fresse und klingen dann ganz sanft aus. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die sich entwickeln und wie die so aufpoppen vom Geschmack her. Ja.
Jetzt habe ich ja das Problem, wenn ich sowas Hochprozentiges trinke, dann brennt es gerne mal. Und zwar im ganzen Mund und im ganzen Hals. Und mir hat mal ein Russe gesagt, Wodka trinkt man, indem man einen Schluck trinkt und dann erstmal eine Minute lang nur durch die Nase atmet, damit das Brennen weggeht. Darf man das beim Whisky auch oder ist denn der Geschmack weg? Ich mache das halt immer beim Whisky auch, wenn ich mal welchen trinke.
Bei mir brennt das nicht. Vielleicht habe ich mir schon alles weggebrannt.
Oha.
Also ich trinke den halt so ganz normal, so halt relativ sachte, nicht in großen Schlucken, aber bei mir brennt es halt ehrlich gesagt nicht.
Vielleicht trinke ich in zu großen Schlucken, das kann natürlich sein.
Oder du trinkst den falschen.
Das kann auch sein.
Ich weiß ja nicht, was du trinkst. So.
Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so kein großartiger Whisky-Trinker. Das heißt, wenn, dann trinke ich den nur mal, wenn ich irgendwo bin oder jemand mir mal eine Flasche überlassen hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, welchen ich trinke. Das letzte, also zuletzt, als ich Whisky-Trinker war, das ist auch schon über 10 Jahre her, da habe ich recht viel Whisky getrunken, sogar schon über 15 Jahre her. Da war es immer Talisker, an dem hatte ich mich irgendwie festgefressen.
Der ist ja okay, der ist ja fein. Das ist auch was Torfiges.
Stimmt, ja.
Ein bisschen mehr so Westküste, genau. Der ist gar nicht verkehrt.
Okay, den darf ich trinken, okay.
Ja. Talisker geht total okay. Ich habe zwar gerade keine Flasche da, aber gehört auch so zu meinem Repertoire.
Ah, okay.
Ja, genau. Und dann kann man, wenn man möchte, so dieses bisschen Wasser reingeben. Also es gibt normalerweise bei den Bars steht dann auch so ein Kännchen mit Wasser auf dem Tresen. Es gibt Leute, die schütten sich richtig viel Wasser rein, die verdünnen den richtig hoch. Mhm. So wie in Frankfurt der tief gespritzte Äppler sozusagen. der tief gespritzte Whisky. Und ich kann das aber gar nicht haben. Ich habe den immer gerne sehr konzentriert. Und es gibt ja Whiskys, die zum Beispiel in Fassstärke ausgeliefert werden. Die haben ja dann irgendwie hier nicht diese, was hat der jetzt hier für
eine so in der Regel so 43% oder sowas, ne? Haben
und
die.
der hat jetzt hier 46.
Aha.
Aber die Fassstärke haben halt noch mal einiges mehr. Die
Das
haben
heißt,
dann schon so, bitte?
der wird, wenn er aus dem Fass kommt, nochmal verdünnt, bevor er auf die
Der wird,
Flasche. Ah, ja.
ja, der wird von Fassstärke auf Trinkstärke sozusagen runterverdünnt.
Ah ja.
Genau. Und man kann Fassstärke zum Beispiel auch bekommen und kaufen und den kann man, also den kann man selber runterverdünnen, aber man kann ihn dann zum Beispiel auch so ganz vorsichtig trinken. Das mache ich dann auch zum Beispiel. Also ich finde das halt alles, ich finde es nicht so heftig irgendwie.
Wie viel ist dann Fassstärke?
Fassstärke hat, Moment. Das hatte ich hier nämlich mir notiert. Zwischen 60 und 75%.
Ich erinnere mich gerade daran, ich habe ja auch mal mit dem Schnapsbrenner gesprochen. Der hat auch sowas erzählt.
Genau. Also,
Von dem habe
der.
ich übrigens einen Whisky da, fällt mir gerade ein.
Ach, einen
Ja, einen
Deutschen?
deutschen.
Ach, cool.
Simons Feinbrennerei. Oder Simons Feinbrenner.
Also die deutschen Whiskys, die haben halt nur das Problem, dass die meisten Brennereien einfach noch zu jung sind. Das heißt, die haben noch nichts, was irgendwie 15 Jahre mal gelagert hat. Und dann werden die ja halt erst wirklich richtig gut. Das heißt, was man aus Deutschland bekommt, das sind meistens so 4-Jährige, 6-Jährige, 8-Jährige oder sowas. Und das ist halt eigentlich für schottische Verhältnisse irgendwie noch so eigentlich nichts Gescheites. Das ist noch relativ jung. Der
Okay.
übliche schottische Whisky, den man bekommt, der hat so 10 Jahre gelagert. Und da sind die deutschen Brennereien meistens noch nicht so weit. Also es gilt abzuwarten. Vielleicht wird Deutschland auch noch eine große Whisky-Nation. Wer weiß, wer
Ja,
ist.
modern zu werden scheint es ja, ne?
Es
Sich
scheint,
also an die Schnäpse
ja.
auch ranzuwagen. Es gibt zunehmend Gin. Müsste
Genau.
der Whisky eigentlich auch kommen, ja.
Genau.
Jetzt habe ich
Und
Bock auf einen Whisky, Mist.
Scheiße. Siehst du, ich habe einen
Ja,
hier.
ich stehe in der Küche.
Ah. Ja, das war's dann eigentlich zum Trinken.
Und es ist auch nicht, es gibt auch nicht den Fauxpas beim Verdünnen. Also jeder darf so viel Wasser reinschütten, wie er lustig ist.
Das, ja, absolut.
Man sollte
Wie
nur nicht mit
gesagt,
viel Wasser anfangen, glaube ich, ne? Weil
nee,
damit versaut
nee.
man sich im Zweifelsfall. Also lieber mal gucken, was passiert.
Genau, also ich fange immer ganz ohne Wasser an und dann mit so ein bisschen Wasser und dann merkt man, also man sagt so, der Geschmack schließt sich so ein bisschen auf. Also der entfaltet sich halt wirklich nochmal so eine Ecke. Wird ein bisschen anders, wird oft ein bisschen milder, kann ein bisschen komplexer werden. Also man muss halt wirklich gucken, es gibt auch welche, wenn du Wasser reintust, es geht gar nicht. Die werden dann schlechter. Gibt's auch. Es ist halt wirklich so ein Trial-and-Error-Verfahren und sehr subjektiv außerdem. Ja.
Wo waren wir
Ja.
eben stehen geblieben, als wir
Der
nochmal zurück?
Torf.
Der Torf, genau.
Der
Wie
Torf.
torft man denn? Genau.
Also, Whisky besteht ja aus Gerste. So. Zumindest schottischer Whisky. Die Amis tun ja da noch Mais und was weiß ich was alles rein, was halt irgendwie gerade wächst. So. Aber schottischer Whisky besteht ausschließlich aus Gerste. Und dieses Korn besteht vor allem aus Stärke. So. Damit allerdings irgendwas später gären kann, braucht man Zucker. Und wenn man ein Korn keimen lässt, dann wird die Stärke in Zucker umgewandelt. Das heißt, du legst diese großen Massen an Getreide, an Gerste, auf einem Boden aus, also wie so eine große Tenne sieht das aus. Und dort behandelst du sie mit Wasser und mit Wärme und lässt sie keimen. Allerdings darf das nicht so lange passieren, weil irgendwann hast du dann da so ein Feld gepflanzt. Das sollte möglichst nicht passieren, sondern nur so kontrolliert, so für 3, 4 Tage oder so. Und dann solltest du möglichst deinen Keimungsprozess stoppen. Und das passiert durch Hitzeeinwirkung. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie du diese Hitze diesen Körnern zuführst. Und das kann einfach mit einem Heißluftgebläse sein, das ist so die moderne Variante. Oder du nimmst ein Feuer. Und je nachdem, wie viel Torfanteil in dieses Feuer reingeworfen wird, desto rauchiger schmeckt später der Whisky. Jetzt muss man sich halt, es kommt dann auch darauf an, aus was dieser Torf besteht. Das ist auch nochmal so ein Ding. Also zum Beispiel an der Küste draußen auf den Inseln, da ist ein ziemlich hoher Seetang-Salzanteil in diesem Torf drin, weil das natürlich die Pflanzen sind, die da vergammelt sind. Das heißt, du kriegst da diese salzigen Seetang-Noten auch nochmal dazu. In der Speyside ist es hauptsächlich normales Heidekraut, Gräser, Moos, was da in diesem Torf drin ist. Und dementsprechend schmeckt es dann oft so ein bisschen grasig, pflanzlich, moosig. So.
Wie Räuchern. Ne? Mein Fleisch ja auch auf unterschiedliche Weise, also mit unterschiedlichen Pflanzen räuchern und habe dann auch unterschiedliche Geschmackseinflüsse da drin.
Ja, genau, so funktioniert das. Genau.
Verstehe.
Genau, also du zündest im Prinzip die Landschaft an und imprägnierst damit deine Gerste. So. Und das Melzen, das ist das eben das sogenannte Melzen, dass man diese Körner keimen lässt oder nicht keimen lässt, also in einen keimbereiten Zustand versetzt. Weil eben dieser Zucker im Korn, das ist die sogenannte Maltose, die da entsteht. So. Das kriegt man normalerweise, das macht die Brennerei nicht selbst, sondern die lassen meistens melzen.
In der Melzerei.
In der Melzerei, genau. Die meisten haben zwar noch ihre eigenen Melzböden, das ist auch dieses, wenn man eine Brennerei sieht, dann sieht man ganz häufig dieses pagodenförmige Dach.
Ja.
Das sind die alten Malzhäuser, in denen wurde gemelzt. Die sind aber meistens nicht mehr in Benutzung. Aber das ist eben dieses typische Gebäude. So, und wenn du das bestellst, dann sagst du normalerweise deiner Melzerei auch, ich hätte gerne so und so viel Anteil Torf und so viel Anteil kein Torf und so weiter.
Das ist ganz interessant. Beim Wein ist es ja so, dass der Wein, die Rebe, sich im Grunde die Landschaft selber aus dem Boden holt und in die Traube einlagert sozusagen. Man spricht da von Terroir.
Genau.
Das heißt, wenn du auf dem Schieferboden wächst, ist es halt was anderes, als wenn du irgendwie auf Tuffstein oder so wächst. Und der Whisky wird dann, ja, interessant. Der Whisky wird dann, in den Whisky wird das Terroir reingeräuchert.
Genau.
Sehr interessant.
Sozusagen. Es sei denn.
Wieder was gelernt.
Gell? Ich war auch völlig fasziniert die ganze Zeit. Und, oder eben nicht, wenn du halt wirklich nur mit Heißluft arbeitest. Das sind dann eben diese ganz, ganz milden Whiskys, diese Mädchen-Whiskys, die ich ja eigentlich immer so ein bisschen mit Verachtung strafe, weil die sagen mir irgendwie so nichts. Und jetzt habe ich, also das kann man natürlich jetzt auch wunderbar ideologisch untermauern, dass man sagt, da ist gar keine Landschaft drin. Das ist so sehr synthetisch für mich. Und dann nimmst du diese Gerste, die gerade in ihrem Keimungsprozess gestoppt wurde und wirfst sie in eine Mühle und schrotest sie. Und zwar wird das dann, also diese ganzen Spelzen kommen raus und das ganz feine Staubmehl kommt raus, man nimmt so die Mittellage ungefähr. Und das Ganze wird dann in einen Maischbottich getan.
Maischbottich.
Im Maischbottich,
genau. Schmeißen wir das ganze Zeug mal in den Maischbottich.
Im Maischbott. Das ist die sogenannte Mash Tun. Und da wird es dann so gerührt, so ganz langsam geht da immer so ein Rührdings rum, so ein Kamm, so eine Eisenstäbkonstruktion und rührt es so ganz gemächlich durch. Und das, dann kommt Wasser rein und dann wird wieder gerührt und so. Und durch dieses Wasser und das Rühren kommt dann unten der Boden von diesem Ding, ist nämlich perforiert. Und da läuft dann so ein Zuckerwasser raus, weil das Zucker, diese Maltose aus den Körnern rausgewaschen wird. So, und irgendwann hast du das ganze Zucker rausgewaschen. Und was dann übrig bleibt, das wird gepresst und als Viehfutter verwendet. Ich schmeiße nichts weg.
Als Viehfutter kann man da nicht noch irgendwie sogar Menschenfutter draus machen?
Ja, das sind diese Tierpellets. Also wahrscheinlich könntest du es auch irgendwie. Wahrscheinlich werden Weetabix da draus gemacht.
Das ist jetzt nicht das Schlechteste. Weetabix esse ich gern. Also
echt?
Ja, ich gehöre zu den Leuten, die sich für sowas nicht zu schade sind, ja.
Ja. Also, ja. Oder vielleicht, ich weiß nicht, man kann bestimmt auch irgendwie gut Porridge draus kochen oder so. Aber normalerweise nimmt man das dann doch eher für Viehfutter. Also man presst das in diese trockenen Pellets, diese, ne, was auch irgendwie Kaninchen kriegen und so. Ja, ist auch nichts anderes. Genau. Und dieses Zuckerwasser, das wird dann zum Gären angesetzt in großen Gärtonnen und wird mit Hefe versetzt. Das ist eine spezielle Destillierhefe, die sich ein bisschen von der Brauhefe unterscheidet. Aber jetzt frag mich bitte nicht nach den genauen Hefekulturen. Also da kenne ich mich jetzt nicht so
gut. Ja, nee, das ist auch nochmal, das ist ja nochmal eine Wissenschaft für sich auch. Also ja, das hast du bei Wein ja auch.
Genau.
Da habe ich ja ein bisschen mehr Einblick. Also da hast du auch unendlich viele Zuchthefen, die alle irgendwelche unterschiedlichen Geschmäcker dann in den Wein reinpressen. Das ist da vermutlich ähnlich. Ja.
Genau, Brothefe ist auch sowas. Also so diese Sauerteigkulturen. Hm. Die sind ganz eng verwandt mit der Brauhefe und die Destillierhefe scheint sich davon wieder irgendwie zu unterscheiden. Ja, also diese, genau, und dann wird es, dann gärt es nämlich. Und im Prinzip hast du dann erstmal nichts anderes, naja, also einen sehr engen Verwandten des Weißbiers, der dann so entsteht.
Ja.
Also es ist ein bisschen wie ein Weizenbier.
Bis was zum Alkoholgehalt gärt es hoch?
Gute Frage.
Ah, danke. Ich meine, ist egal, weil es hinterher sowieso nochmal.
Hier nicht notiert.
Weil es hinterher sowieso nochmal destilliert wird, ist es genau. Relativ wurscht, aber.
Genau, also ich glaube, so sonderlich hoch ist es noch nicht.
Weil, aber so bis auf so ein Weinniveau? Oder reicht das nicht? Ist da nicht genug Zucker drin?
Also, es ist Bier im Prinzip. Es ist wirklich eine Bierform. Weil es wird auch Wash oder es wird auch Bier genannt. Und also es müsste wirklich, was hat so Bier? 8%?
Nee, 5.
5?
Ja.
Ja, vielleicht ist
also es. Also die Fernsehbiere haben so 5, dann die Ales, die gehen ein bisschen höher, so 6 vielleicht.
Ja. Ja, ich trinke ja auch immer nur so komisches Bockbier.
Weißt du? Ja, ich auch. Ja. Ich empfehle dir, du kennst wahrscheinlich die Crew Ale Brauerei aus München.
Nee.
Nicht?
Nee.
Ach Mensch, die machen tolle Biere.
Crew Ale.
Crew Ale, genau. Die machen tolle Biere und kannst halt auch so schön mit hier so Expresskauf mit PayPal. Weißt du, ist dann direkt deine Adresse eingetragen, alles klick, hast du schnell einen Kasten bestellt. Und die verschicken die in so einem Pappkarton, der gleichzeitig der Kasten ist. Ist ganz nett und passt genau in die Packstation. Das heißt, kannst du dir das Kasten Bier bestellen und irgendwann macht's Pling, deine Packstation sagt, hier ist was drin, dann fährst du hin und denkst dir, was mag das sein? Zack, Kasten Bier. Und die haben gerade ein Bier, das nennt sich Barley Wine. Mhm. Also Malzwein.
Gerste ist
das. Gerstenwein, Entschuldigung, ich werde es nie. Ne? Also neulich habe ich noch behauptet, Barley wäre Hopfen. Das ist alles so peinlich.
Und das ist Hop.
Ich weiß, ja, sicher. Ich gehe gerne in einen Laden, der heißt Hops and Barley. Also ich müsste es eigentlich wissen, aber ich erzähle halt trotzdem immer Scheiß. Jedenfalls haben die einen Barley Wine gemacht. Das ist auch ein Bier, ein Pale Ale, also ein IPA ist das, mit 10,1 Umdrehungen. Sehr, sehr spektakuläres Ding.
Oh.
Mhm. Kostet 40 Euro der Kasten. Kann man, aber ich finde 2 Euro für ein geiles Bier ist jetzt nicht zu viel.
Nee, das ist total okay. Ja. 2 Euro ist doch total in Ordnung. Ja.
Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Cool. Ja, das ist
zurück zum Schnaps.
Ja, Schnaps, genau. Da muss man einfach nicht so viel Flüssigkeit zu sich nehmen, um ein bisschen was zu merken, finde ich. Weil bei Bier, das ist, sobald ich irgendwie Bier knallt gerade rein, bin ich schon wieder permanent am Klo rennen. Ne? Das ist aber wahrscheinlich so ein bisschen so ein Mädchenproblem.
Das haben Jungs auch. Also pinkeln nach Bier ist halt gern. Aber wenn du dann halt eins hast, wo 10 Umdrehungen drin sind, trinkst du halt auch nur maximal einen halben Liter.
Eben, genau. Ja, sehe ich genauso.
Und dann ist das Problem halt wieder gelöst.
Genau.
So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich habe es wieder vergessen.
Wir haben jetzt irgendwie gerade in unseren Gärbottichen haben wir jetzt
wir haben den Trester abgeschöpft sozusagen und Tierfutter draus gemacht.
Genau, dann haben wir die Würze.
Wie heißt der Trester bei denen? Also
das Tierfutter.
Das Gekröse, genau.
Oh, ich glaube, das ist die Grist, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Du musst es ja immer, wenn du da durchläufst, auf Deutsch und auf Englisch lernen. Also man rennt da ja immer so bilingual durch, beziehungsweise die ganzen anderen, ich war ja der einzige Nicht-Native-Speaker in unserer Gruppe. Mhm. Die anderen waren ja alle aus Amerika, aus Kanada, aus Schottland und England. Und ich musste mir das Ganze dann immer irgendwie noch so übersetzen, damit ich das, ne?
Verstehe.
So.
Wie habt ihr denn da überhaupt zusammengefunden? Also auf welche Veranlassung hin seid ihr da hingefahren, alle Mann?
Es gibt im 1. März, nee, am 1. Mai-Wochenende gibt es das Spirit of Speyside Whisky Festival. Und dann machen also ganz, die ganzen Distillen machen dann ihre Türen auf und du darfst reingehen und kannst ganz viel probieren und es gibt ganz viele Sonderveranstaltungen und ganz tolle Führungen und alles Mögliche. Und da kann man dann eben so dieses Wochenende, das soll so ein bisschen promoted werden.
Und darum haben sie euch Schreiberlinge einfach ein paar Monate vorher schon mal da durchgejagt.
Genau, und was alles passieren wird und wie toll der Whisky dort ist und so weiter. Und die Speyside ist natürlich nochmal so ein spezielles Ding, weil da fährt keiner in Urlaub hin eigentlich. Hm. Weil alle fahren in die Highlands oder fahren zu den Inseln rüber. Das ist natürlich auch ganz tolle Landschaft und ganz wild zerklüftet und so. Speyside ist halt eher so England. Also es ist halt, ja, green and pleasant land, ne? Hügel. Und es ist halt nicht so spektakulär. Und wer nach Schottland fährt, der hält sich da nicht unbedingt lange auf. Das Einzige, was die halt haben, oder der Hauptfaktor, warum man dorthin fährt, das sind eben die Brennereien, weil es gibt nirgendwo so viele wie in Speyside. Mhm. Da sind unglaublich viele konzentriert, weil einerseits ist es eine Region mit relativ viel Frischwasser, weil du brauchst für Whisky unbedingt Frischwasser, also gutes Wasser, was irgendwie aus den Bergen kommt, also vom Hügel runter. Das ist halt wirklich ganz, ganz wesentlich. Du brauchst halt deinen Torf irgendwo. Mhm. Und ja, dann sollten da möglichst irgendwie Menschen wohnen, im Gegensatz zu den Highlands, da wohnt ja irgendwie keiner. Und es sollte vielleicht nicht ganz nah neben Edinburgh oder Glasgow sein, weil da gibt es nämlich diese hässlichen Steuereintreiber, die regelmäßig kommen. Und wenn du schwarz brennst, hast du ein Problem.
Brennen da alle schwarz oder wieso?
Also früher war das halt okay, so. Ich meine, die meisten dieser Distillen, die gehen ja so aufs 19. Jahrhundert zurück eigentlich. Mhm. Und da kamen dann so zweimal im Jahr kamen dann diese sogenannten Excisemen. Und diese Excisemen haben eben die Steuern gesammelt. Und da gibt es auch eine ganz nette Geschichte. Es gibt nämlich eine Brennerei, das ist die Brennerei Cardew. Da kommt unter anderem auch der Johnny Walker Whisky her. Und das war eine der wenigen Distillen, die eben keinen männlichen Gründer hatten, sondern eine nette alte Dame. Mhm. Das war die Helen Cummings. Und die Helen Cummings, wir haben auch ein Foto von der gesehen bei Cardew. Das war halt so eine richtig nette viktorianische Dame mit so einem spitzen Häubchen und so, also ganz, ganz reizend. Ja. Und immer wenn die Sammler, die Toll Collectors kamen, dann hat sie die erstmal eingeladen, so, oh, have a nice cup of tea. Ne? Ja. Und dann haben die sich erstmal hingesetzt und haben bei der Dame Teechen getrunken, Kekschen gegessen, die hatten ja auch einen weiten Weg von der Stadt und so. Ne? Und die Helen Cummings hat dann immer an der Rückseite von ihrem Cottage, wo sie die empfangen hat, eine riesige rote Fahne gehisst. Und der gesamte Hügel hoch, da waren dann überall Schwarzbrennereien und die haben das alle gesehen.
Sehr gut.
Und haben dann ihren Kram weggeräumt, soweit es halt irgendwie ging. Und ja, das war dann eben, Frau Cummings war sehr beliebt dort in der Area. Und vor dieser roten Fahne kommt übrigens auch das Johnny Walker Red Label. Also man sollte natürlich Johnny Walker möglichst nicht trinken, egal mit welchem Label, weil es alles furchtbar ist. Aber ja, nette Geste so für. Ne?
Warum ist das eigentlich so furchtbar? Also ich finde auch, also wahrscheinlich würde ich es nicht erkennen, wenn man mir einfach so ein Glas dahinstellt. Aber es ist halt auch immer wenn man sowas trinkt, so Johnny Walker, also diese Supermarkt-Whiskys, das ist immer irgendwie frustrierend, finde ich.
Die sind alle, genau, also die unterscheiden sich zwischen denen, was ich trinke, grundsätzlich dadurch, dass Johnny Walker ein Blend ist. Mhm. Und das meiste, was ich gerne trinke, das sind Single Malts. Das heißt, ein Single Malt stammt nur aus einer einzigen Brennerei. Mhm. Das sind meistens mehrere Fässer und das sind meistens auch mehrere Jahrgänge, die da zusammengeschüttet werden, weil es gibt immer leichte Abweichungen und da muss man dann mal so ein bisschen dran rumdrehen, dass man den Geschmack immer ungefähr trifft.
Das heißt, selbst wenn ich einen Jahrgangswhisky habe, also einen Single Malt Jahrgangswhisky, ist es trotzdem ein Blend aus dieser einen Destille?
Ja.
Okay.
Wenn du jetzt zum Beispiel diesen Ben Rieach 17 Jahre alt hast, dann kann da auch 20-Jähriger drin sein. Das 17 bezieht sich nur darauf, dass das der Jüngste ist, der da drin ist in deiner Flasche.
Okay.
Genau. Es gibt da natürlich auch wirklich Jahrgangsabfüllungen, das steht dann aber auch meistens drauf, distilled in und bottled in, also da ist es ganz genau angegeben. Mhm. Oder du hast, das ist das ganz Exklusive, wenn ein Fass wirklich ganz besonders toll ist, dann hast du eine Einzelfassabfüllung, also Single Cask Bottling. Dann ist es wirklich nur dieses eine Fass, das sind dann, keine Ahnung, 250 Liter und die gibt es dann halt nur einmal und wenn die weg sind, sind sie weg. Mhm. Passiert auch. Ja, zurück zum
sind
Bier.
Sind das genau 250 Liter oder sind das diese Barrique 228 Liter Fässer, die Wein, die Winzer auch benutzen?
Es sind mit, also die heißen hier Hogshead meistens. Mhm. Das sind üblicherweise Bourbonfässer. Es kann mit Fässern sehr viel herumexperimentiert werden, aber ich würde das gerne noch ein bisschen verschieben, weil dazu komme ich noch.
Natürlich,
ich eine weitere lange ausufernde Geschichte, was man mit diesen Fässern machen kann. Mhm. Aber erstmal haben wir ja jetzt dieses Bier und dieses Bier muss destilliert werden.
Ja.
Und dieses Bier wird zweimal destilliert. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Iren, die destillieren das dreimal in einem fortlaufenden Prozess. Bei den Schotten ist es anders, die destillieren zweimal. Und zwar erstmal kommen sie in die Wash Still, also das ist die Distille für diese Maische. Und dann gibt es nochmal eine zweite Distille, das ist die Spirit Still. Das sind immer diese großen kupfernen Brennblasen, die man sieht.
Mhm.
Die sind auch immer ganz besonders geformt. Also jede einzelne Brennerei hat ihre eigene Form. Und die schwören dann darauf, dass diese Form exakt den Geschmack beeinflusst. Und auch das Rohr oben, dieser so Schwanenhals heißt es, hat auch eine ganz bestimmte Form. Bei manchen hat es nochmal eine Kurve. Manche gehen gerade weg, manche gehen nach oben weg, manche gehen nach unten weg. Ganz, ganz unterschiedlich. Und das heißt, also wenn so ein Ding mal kaputt ist, eines von diesen Kupferbrennblasen, dann müssen die das exakt genau in dieser gleichen Form wieder nachbauen, weil sonst haben sie ein Problem. So, und jetzt destillierst du das erste Mal, der erste Destillationsprozess, das ist so dieser Rohbrand. Ne?
Ja.
So, und dann gibt es nochmal einen zweiten, da nimmst du dieses Zwischenprodukt, nennt sich Low Wine. Und der wird dann eben in die Spirit Still gefüllt und dann das zweite Mal destilliert.
Moment, und, wie hieß die erste nochmal?
Die erste, das war das Beer oder Wash.
Nee, die erste
die erste Distille war die Wash Still.
Wash Still, ah ja, okay.
Genau, die zweite ist die Spirit Still. Und da produzierst du mehr oder minder das Endprodukt. Und das ist jetzt so, also zum Beispiel, wir waren in einer kleinen Distille, da dauert ein Durchlauf in der Größe, die dort haben, ungefähr 6 Stunden. Mhm. Es gibt welche, da sind die Brennblasen ungleich größer, da dauert es dann irgendwie gleich 10 Stunden, aber so ungefähr, so mehrere Stunden dauert das. So, und dann das Erste, was wegdampft, das ist so dieses Methanol. Das will man nicht haben, weil davon wird man blind.
Mhm.
Das heißt, du lässt die ersten 20 Minuten, 30 Minuten erstmal durchdampfen und das geht erstmal weg irgendwo hin. Das läuft alles durch einen Glasbehälter, das ist der sogenannte Spirit Safe. Das sieht eigentlich aus wie ein sehr gut gesichertes Aquarium.
Ja.
Und in diesem Aquarium kann man eben, da sieht man alles, was durchläuft. Da gibt es so einen Hahn und da kommt das raus, was gerade destilliert wird. Und dann kannst du eben diesen Hahn umstellen auf die Guten ins Töpfchen, die Schlechten irgendwie in Ausguss. Du kannst auch immer Zwischenproben nehmen, was total klug ist, weil wenn man nämlich das Zeug mit Wasser vermischt, dann siehst du ganz genau, wo du jetzt gerade bist. Wenn das Zeug also wolkig und milchig wird, dann hat es irgendwelche Stoffe, die du nicht haben willst, dann bist du dann ist es nicht das gute Zeug, was man rausfischt. Dann lässt du es weglaufen und sobald du es mit Wasser vermischst und es bleibt klar, hast du deinen guten Stoff. Der kommt nur aus der Mitte.
Kann der Brennmeister, kann er das sehen, ohne das vermischen zu müssen? Also kann der auf einen Blick erkennen, wo der Unterschied zwischen Methanol und Ethanol ist?
Nee.
Nicht?
Nee, normalerweise entweder machst du es nach Zeit. Also du weißt ja dann irgendwann so, okay, 20 Minuten, das reicht für einen Kaffee und dann kommst du wieder. Und dann machst du so das Feintuning, ne? Also dann kannst du genau sehen, okay, ab welcher Minute ungefähr, wann wird es jetzt gut? Und dann nimmst du deine Pröbchen und stellst es halt entsprechend dann um. Und dann läuft es raus, also die ersten 20 Minuten, das ist der Head, dann ungefähr so für, ich weiß nicht, 1,5, 2, 3 Stunden, je nach Größe der Brennblase, dieses Mittelding, das ist das Herz. Und der Rest ist dann der Tail. Und den Tail, das rennt dann nochmal so die letzten paar Stunden nach. Das ist dann aber eigentlich vollkommen uninteressant. So.
Damit macht man auch gar nichts. Das schüttet man weg.
Eigentlich macht man damit gar nichts.
Genau. Okay.
Beziehungsweise Teile kannst du dann vielleicht irgendwie nochmal, glaube ich, wiederverwenden, um dein Wash, glaube ich, ein bisschen zu pimpen. Mhm. Also das macht man wohl. Aber im Großen und Ganzen nimmt man wirklich nur dieses Herz raus, diese, weiß nicht, 3,5, 3 Stunden oder sowas, die halt die Mitte des Destillationsprozesses ausmachen. Und das ist dann der New Make, also der neu gemachte Whisky. Und der hat eben diese 60-75%. Und der kann in Fässer gefüllt werden. So, und jetzt kommen wir zu den Fässern, weil das ist nämlich eine Wissenschaft nochmal für sich.
Beim Wein im Übrigen auch.
Oh, bestimmt. Ja, ich glaube, die Weintrinker sind ja noch 5-mal schlimmer als die Whiskytrinker.
Kann ich nicht beurteilen, du bist die einzige Whiskytrinkerin, die ich kenne. Also ich wüsste jetzt niemanden, der so sehr, zumindest habe ich es noch nicht mitbekommen, so sehr auf Whisky abgeht, wie ich das von dir kenne. Ja.
Ja.
Du alte Schnapsdrossel!
Ich weiß. Ich kann keine vergorenen Trauben trinken in großen Mengen. Es ist echt, mein Magen macht's nicht mit.
Ach,
es
du Ärmste, nicht. Ja, nee, dann habe ich da aber vollstes Verständnis
also,
für.
Also, weißt du, so ein Glas Wein oder sowas, das geht ja noch. Aber wenn ich mehr trinken soll, dann muss er halt echt richtig gut sein. Und weil ansonsten so, nee.
Ja, nein,
tut mir einfach, weißt du, so, man hat so das Gefühl, es tut einem nicht gut. Und dann will man sich auch abends nicht hinsetzen und das reinschütten irgendwie.
Nein, wir haben auch alle ganz fürchterliches Mitgefühl mit dir jetzt gerade.
Ja, danke. Danke.
Schnäpschen. Schnäpschen, Frau Diener.
Schnaps, ja.
Likörchen.
Nee, Likörchen halt auch nicht, ist mir wieder zu süß. Mhm. Aber so ja, Whisky am Abend, das ist schon gut. So, dann füllst du das Zeug in Fässer und lässt es halt erstmal entsetzlich lange liegen. Ja, und diese Lagerfässer, das ist halt wirklich so das Kapital der Brennerei. Das ist so, da liegen halt so die ganzen echt unendlichen Werte. Üblicherweise, was man nimmt, sind Bourbonfässer. Mhm. Die bringt man aus Amiland her. Mhm. Und dort werden die aus amerikanischer Weißeiche gefertigt. Und es gibt in Amerika ein großartiges Gesetz, wovon Schottland seit Jahrzehnten profitiert. Dieses Gesetz besagt es, dass für den Bourbon dort nur ein neues, jungfräuliches Fass verwendet werden darf.
Ah.
Ja, was machst du dann mit dem ganzen alten Zeug? Du verschiffst es nach Schottland, logisch.
Verscherbelst es an die Schotten, ja.
Genau, und die freuen sich halt drüber, weil es ist einfach viel geiler, wenn du schon ein Fass hast, was nicht mehr so nach Harz und Holz und schmeckt.
Ja, naja, ja, okay, für die Whisky-Leute vielleicht. Also beim Wein ist es halt so, dass du auch gerne frische Fässer nimmst, die dann auch noch ausgeflemmt werden, so ausgebrannt werden.
Genau, das machen die auch.
Das machen die auch. Mhm. Auch mit den alten Fässern. Das heißt, die nehmen die alten, also die Bourbon-Fässer.
Die nehmen die neuen, die werden ausgeflammt. Mhm. Aber manchmal, weil Fässer sind ja relativ wertvoll und werden auch x-mal wiederverwendet. Und teilweise kannst du die ja dann auch nochmal abschleifen und nochmal ausbrennen innen. Mhm. Also das wird auch gemacht. Aber üblicherweise nimmst du halt dein Bourbonfass so, wie es kommt. Und das ist eigentlich auch so das gängige Prinzip. Es gibt dann natürlich noch die Sherryfässer. Das ist so eigentlich die zweitgrößte Gruppe. Die kommen dann meistens aus Portugal oder aus Spanien. Allerdings ist die ganz große Sherry-Zeit irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, es gibt ich weiß, wer trinkt Sherry? Das sind ja meistens irgendwie
Sherry so, habe ich auch ewig nicht so, getrunken. Ja.
So alte Tanten, die Sherry trinken. Oder ich weiß nicht. Also, wer trinkt Sherry? Kennst du jemanden, der Sherry
trinkt? Ich kenne niemanden, der Sherry trinkt.
Eben.
Nee.
Nee.
Also Port, ja. Port trinke ich selber viel. Aber Sherry? Nee.
Nee, ne? Also Sherry hat auch momentan so ein bisschen ein Absatzproblem. Deswegen muss man da auch echt überlegen, wo man auch seine Sherry-Fässer herkriegt.
Mhm.
Und es gibt dann zunehmend Experimente mit eben auch Portwein, Madeira, mit normalem Rotwein, mit, ach, was weiß ich, was allem. Also in Deutschland zum Beispiel, viele Brennereien nehmen dann so Obstbrandfässer.
Mhm.
Kann man auch machen. Geht auch. Ja. Auf jeden Fall, da bleibt das dann drin liegen. Und so ungefähr so 8 bis 10 Jahre dauert es, bis man es ansatzweise als Whisky bezeichnen kann.
Der Bourbon unterscheidet sich vom Malt Whisky wodurch?
Vor allem dadurch, dass eben viel mehr Mais drin ist.
Mhm.
Das ist halt ein irre hoher Maisanteil, also meistens. Und im schottischen Whisky darf eben nur Gerste und nichts anderes drin sein. Es ist genau wie beim Bier. Ja. Also das ist schon fast wie so ein Reinheitsgebot eigentlich. Und alles, was sonst drin ist, muss auch draufstehen. Und also für einen deutschen Export zum Beispiel steht dann immer so ein Aufkleberchen, dass da Zuckercouleur drin ist.
Ja.
Aha. Das ist dann aber auch meistens das Einzige, weil die Farbe, oder man will halt, dass die Farbe immer konsistent bleibt. Und man braucht von diesem Zuckercouleur auch echt nur ganz, ganz wenig. Und das halt irgendwie, du weißt so, nee, es ist nicht mal super hell, mal super dunkel, sondern es hat irgendwie so eine halbwegs gleich
konsistente Farbe. Ja, sicher, das muss
genau.
Ja durchgehend. Ja.
Also es sollte irgendwie ansatzweise.
Wirkt sich der, die das Zuckercouleur auf den Geschmack aus?
Nee.
Nicht?
Mm-mm. Das ist so wenig, was die da reinhauen. Das ist echt, nee.
Mhm.
Da gibt es ganz andere Dinge.
Was denn?
Also, naja, zum Beispiel die Lagerung, da ist es auch die Umgebung und die Temperatur und so weiter. Wie schnell.
Achso, ich dachte, geht. Dinge, die sie da noch zusätzlich reintun, die sie nicht deklarieren müssen.
Die dürfen sie nicht.
Okay.
Das ist wie die Deutschen und das Bier, das ist so heilig. Da geht nichts mehr rein.
Mhm.
Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob es irgendwelche Verschnitte gibt. Also das Einzige, was man wirklich macht, ist dann zum Beispiel so Double Wood oder sowas, wo du den Whisky erstmal in einem Bourbon-Fass lagerst oder in irgendwas anderen und dann füllst du ihn nochmal die letzten 2 Jahre ins Sherry-Fass um oder ins Portwein-Fass oder sowas. Und dann kriegt er dann nochmal so einen runden Finish sozusagen. Ja. Das ist dann, das ist eigentlich das, wo man am meisten mit experimentiert, beziehungsweise was momentan relativ hip auch ist die Islay-Cask-Abfüllungen. Das ist, wenn du deinen Speyside relativ untorfigen, milden Whisky hast, der irgendwie so ganz süß und fein schmeckt. Und dann haust du ihn nochmal die letzten Jahre oder vielleicht auch ein bisschen länger in ein Fass rein, was vorher irgendwo an der Insel war und wo dein Torfwhisky gelagert wurde.
Ah, der dann wiederum seinen Torf ans Fass abgegeben hat, den der ungetorfte Whisky sich dann aus dem Fass zurückholt.
Mhm. Genau, also wir waren bei Glen Grant. Das ist eine relativ große, mittlerweile relativ kommerzielle Brennerei. Die gehören zu, wie heißen die, diese Italiener? Martini.
Martini, ja. Hm?
Irgendwie so Dingens, genau. Und die hatten das aus Versehen. Die Spedition eben nicht ihre eigenen Fässer geliefert, sondern die haben die Fässer verwechselt. Und die haben dann so ein Batch Fässer zurückbekommen, wo halt vorher irgendein ultra torfiges Zeug drin war.
Mhm.
Und dann haben sie das eben probiert und haben festgestellt, so, Moment, das war so nicht gedacht. Und das haben sie dann eben als Sonderabfüllung rausgebracht. Nur irgendwie so viel, wie es halt gerade gab.
Ja.
Ist auch schon restlos ausverkauft. Braucht man da nicht mehr versuchen, überhaupt noch zu kriegen. Haben wir aber verkostet bekommen. Ist großartig. Also ich fand den super. Das alles, was ich von Glen Grant vorher probiert habe, fand ich eigentlich alles eher langweilig.
Mhm.
Beziehungsweise wir haben den 10-Jährigen bekommen. Die, wenn die so jung sind, dann haben die auch oft noch sowas ganz ungestümes, ja, wie so ein Jungpferd eigentlich. Ja, so keilt dir im Mund rum und du weißt eigentlich nicht so recht, was es jetzt da gerade tut. Das ist alles noch nicht so richtig zivilisiert.
Die haben also zufälligerweise einen guten Whisky gemacht.
Sozusagen. Die haben es total aus
Versehen. So ein bisschen wie ja. Earl Grey, ne? Die Entstehungsgeschichte von Earl Grey ist ja so ähnlich. Mit Bergamott dem Tee beimischen. Das so. Scheint auch ein Unfall gewesen zu sein auf dem Schiff. Und sie haben dann trotzdem den Tee verkauft und die Leute haben gesagt, oh geil, wollen wir mehr von. Ist so Legende, ich weiß nicht, ob das stimmt.
Oh, bestimmt. Kann gut sein. Sowas entsteht ja immer irgendwie aus Unfällen. Mhm. Glaube ich.
Mir fällt übrigens gerade ein, dass, selbstverständlich kenne ich noch einen Menschen, der so into Whisky ist, und das ist Tobi Bayer, mit dem ich auch regelmäßig eine Sendung mache.
Ah, ja. Okay.
Vielleicht ziehe ich solche Leute an, kann ja auch sein.
Kann sein. Ja, nee, also genau, also da passiert das dann so aus Versehen. Mhm. Aber üblicherweise ist es so, wenn so ein Whisky erstmal richtig alt ist, dann werden die ja meistens irgendwie gut. Weil dann verlieren die dieses Ungestüme und manche werden dann so ein bisschen sehr, schmecken so nach, die haben dann schon sowas irgendwie so sehr Rheumadecke und ein bisschen langweilig. Aber die meisten werden doch sehr angenehm und sehr, ne, so, kann man sich so reinsinken lassen. Das ist dann so sehr Wellness irgendwie. Die kriegen dann noch sowas weihnachtlich, da denkt man dann so an Weihnachtskuchen und Zimt und Stollen und so. Also so diese Ecke kriegen die dann. Ah, ich habe hier übrigens, genau, ich habe mir nämlich das Geschmacksrad des Whiskys zurechtgelegt.
Es gibt ein Whisky-Geschmacksrad.
Aber hallo, also das Flavor Wheel. Kann das hier ganz genau aufteilen. Also es gibt hier, es fängt hier beim Jungen an. Der Junge ist dann eher so metallisch, metallic, spirity, fainty und kann im schlechtesten Fall nach wet cardboard, also nach nasser Pappe schmecken. Mhm. Kann aber auch sowas milchiges oder graffitiges wie Stein oder Metall haben. Dann geht es in so eine phenolische Richtung, das wird dann sehr, sehr ölig zum Teil. Das haben auch viele Inselwhiskys, dieses Ölige, was du wirklich das Gefühl hast, du liegst auf dem Flughafen und lutschst am Kerosin. Dann geht es eben in eine rauchige Richtung. Dann gibt es die Cereal-Richtung, also die Getreide, das geht dann so Richtung Tabak, Malz, so. Ja, dann gibt es eine Richtung, das ist so diese Zitrusnote. Mhm. Fängt bei Zitrus an, das ist dann noch sowas sehr Helles und geht dann über frische Früchte, reife Früchte, Trockenfrüchte bis hin zum lavendeligen, blumigen, parfümierten. Mhm. Dann wird es irgendwann leafy. Also blattartig,
ja.
Oder heuig.
Ja.
Dann gehen weiter rüber Richtung spicy, wird es dann kräuterig, aromatisch, gewürzig. So. Und die Gewürzrichtung geht dann über in so eine süße Note. Die süße Note beginnt mit Honig, über Schokolade bis hin zur Vanille. Mhm. Und dort fangen wir dann langsam an mit den reifen Noten. Und die reifen Noten, das ist dann eben Sherry oder Rosine oder auch Nuss. Und wenn dann der Whisky zu lange im Fass war, wobei man das auch kultivieren kann, das sind dann die Holznoten. Die Holznoten gehen dann über ein frisch geschlagenes Holz bis hin zu einer sehr, sehr bitteren Note. Und als Geschmacksnote ist hier angeführt, das gefällt mir sehr gut, Old Books.
Ja. Genau. Ja, kann ich, ja, ja. Verstehe ich. Mhm.
Ja, und dann geht's, und dann kommen eben die Defects. Also dann wird es irgendwann nicht mehr gut. Ja. Dann wird es dann irgendwie so ein bisschen matschig, schweflig oder auch sauer.
Und das trifft aber auf alle Whiskys zu. Also das ist jetzt so ein Standardverlauf, je nachdem, wie lange man ihn im Fass hat.
Nee, oder? Nicht unbedingt. Also es gibt welche, die zum Beispiel überhaupt nicht rauchig sind, sondern das ist Also die fangen schon irgendwo an, also meistens eben bei so einer jungen Note. Allerdings machen die dann natürlich nicht die komplette Entwicklung. Das ist jetzt eine Entwicklung, die den kompletten Geschmacksradius abdeckt, den es überhaupt geben kann. Die meisten Whiskys machen das so nicht. Mhm. Also wenn du was hast, was wirklich alles drin hat, das ist dann so rasend komplex. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ehrlich gesagt. Ich glaube es nicht. Sondern es geht schon immer in irgendeine Richtung. Okay. Oder man schmeckt so Aspekte raus, mhm, oder so. Ja. Ja. Also man soll sie halt auch nicht zu lange im Fass haben, beziehungsweise es sind nicht alle dafür geeignet, lange im Fass zu bleiben, weil sonst nehmen sie dann sehr schnell nur noch so eine Holznote an und, mhm, schmecken dann einfach nach Fass.
Ja, Karamell, und Vanille.
Ja, ja, beziehungsweise dann halt irgendwie Holzpolitur. So,
ach so, ne? Ah, nee.
Ja, oder halt, ja, also werden dann zu holzig. Das heißt, man muss dann schon irgendwie so ungefähr treffen, so jetzt nicht mehr. So, jetzt wird es langsam nicht mehr richtig gut. Mhm. Oder es nimmt dann irgendwann zu stark den Geschmack an. Es sind nicht alle geeignet, lange im Fass zu bleiben. Manchen muss man halt immer gucken, so, die müssen jetzt raus. So, nee, geht nicht mehr.
Wie oft prüft der Brenner das?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Okay. Mhm. Das kann ich dir nicht sagen. Die werden natürlich auch weniger, wenn sie im Fass sind. Das ist auch nochmal so ein Witz. Das verdunstet nämlich pro Jahr so 1-2%. Mhm. Und das ist der sogenannte Angel's Share. Also der Anteil der Engel. Also schottische Engel sind immer betrunken. Das erklärt auch vieles. Aber Schottland stimmt ja bald über die Unabhängigkeit ab. Da bin ich ja auch sehr gespannt, was da passiert, muss ich sagen.
Ja, nix.
Nix, ne? Ja, denke ich mir auch. Also ja. wir hatten einen Typen bei uns in der Gruppe dabei, der war irgendwie aus Glasgow und das war halt die totale Menace, ja. Also sowas von, der war irgendwie auch noch von so einem Sun-Ableger und genau so war der halt auch, ne? Der hat dann zu Mittag sich dann schon mal so zwei Bier reingepfiffen und wir dachten alle so, Junge, das ist nicht klug und das war dann auch voll nicht klug. Und der fing dann am Abendessen, haben wir mit einer Dame von Chivas Regal gesessen, ja, die uns eigentlich, die war total interessant und hat richtig viel gewusst darüber. Und der hat die irgendwie, ich glaube, 2 Stunden lang über die schottische Unabhängigkeit zugelabert.
Oh Gott,
dass wir dann irgendwann gesagt haben, so am nächsten Tag so, dieses Thema ist tabu und darüber darfst du mit niemandem mehr reden, weil sonst fliegst du raus. Und der war die ganze Zeit so, weißt du, ich mag das nicht, wenn du mit einer Gruppenpressereise unterwegs bist,
ja,
und du hast einen dabei und der versucht immer, die Leute so für sich abzuziehen.
Mhm.
Ja, so, ihr Kollegen, dass ihr bloß nichts kriegt, dass ich immer alle Geschichten und alle Anekdötchen und alles immer ganz exklusiv, ja, für mich alleine habe.
Wenn er von der Sun kommt, kein Wunder. Ne?
Ja.
Ist halt, würde ich jetzt zum Beispiel von Bildleuten auch nicht anders erwarten.
Die sind immer super lieb gewesen.
Echt?
Ah, ja, die Bildleute waren immer total nett. Also war ich auch schon mit einigen gewesen. Mit einem habe ich mich totgelacht. Das war meine allererste Pressereise nach Finnland. Mhm. Da war einer dabei, der hat früher diese Tittenmädchen betextet.
Ja.
Und dann, das war so ein älterer Zausel, so ein ganz ruhiger, mit so einem ganz hintergründigen Humor. Also der hätte auch für die Titanic schreiben können, ja.
Hast du ihn mal gefragt, wie er, wenn er doch so ein anscheinend anständiger Mensch ist, wie er es schafft, für die Bild-Zeitung zu arbeiten? Weil er wird ja nicht gezwungen, nehme ich mal an.
Nee, das nehme ich auch nicht an. Ich weiß es nicht genau, ich habe ihn nicht gefragt. Aber dann fingen wir irgendwie an zu fragen, so in der Kneipe, so, und was würdest du sagen da drüben? Und dann fing er wirklich an, zu den anwesenden Frauen Namen und fiktive Biografietexte aufzusagen.
Sehr,
ja,
schön.
Das war, wir lagen wirklich, ja, unterm Tisch. Es war unglaublich unterhaltsam. Bea, 45, Bibliothekarin.
Ja. Super. Das kann man eigentlich fortführen. Das gewöhne ich mir mal an.
Ja.
Seite 3 Mädchenbeschreibungen, genau, für wildfremde Frauen zu erfinden. Und für Jungs kann man das auch machen. Ja, du sagtest gerade Chivas Regal. Das ist ja auch so einer von diesen Fernsehwhiskys.
Mhm.
Kann man den auch nicht trinken? Oder ist das einer von den Fernsehwhiskys, die man trinken kann, im Gegensatz zu...
Ich habe ihn nie probiert.
Die Verpackung sieht ja ein bisschen edler aus als bei Johnny Walker.
Ja,
ne?
Ja, du Johnny Walker Blue Label zum Beispiel, da kostet die Flasche, glaube ich, 200 Euro. Das willst du trotzdem nicht trinken. Das
Warum
ist
nicht?
nämlich, das ist so absurd, weil wenn du von diesen Massenmarken, Glenfiddich ist ja auch so eine Massenmarke und Glenfiddich ist ja nochmal so ein Sonderfall. Wenn du von den Massenmarken irgendwas Trinkbares haben willst, dann wird das so exorbitant teuer, dass du dir auch von irgendwie, was, ey, da kaufst du dir echt lieber einen Talisker, ja, da
Ach so,
kommst du billiger weg.
ich will also diesen Johnny Walker Blue Label nicht trinken, weil es ein schlechter Whisky ist, sondern weil es ein guter ist, der aber so teuer ist,
Ja.
dass ich bescheuert wäre, so viel Geld auszugeben.
Genau.
Okay.
Da bist du wirklich komplett bescheuert. Und
Verstehe.
das ist halt was, das wird auch, das ist halt so für reiche Chinesen oder so,
Ja.
ja. Nee,
Ja,
also.
die den Bordeaux-Markt leer kaufen sonst. Ja, genau.
Genau, also den Whisky-Markt kaufen sie mittlerweile auch leer, weil wir haben, also überhaupt so die Herrschaften aus den asiatischen Gegenden, auch Japaner komischerweise, obwohl Japaner haben zum Beispiel ausgezeichneten Whisky at home, ja, also trinkt doch bitte euren Yamazaki 18, ja, das ist großartiges Zeug. Wenn er nicht so teuer wäre, hätte ich hier auch eine Flasche stehen. Ich war ja in Hamburg bei einem Freund, wie ich beim Kongress war, hatte ich ja den Abend frei. Und da habe ich den besucht und der hatte zwei verschiedene Flaschen japanischen Whisky da stehen. Da haben wir das mal probiert, ne? Die Japaner, das ist so ein Sonderfall. Die Japaner haben irgendwie über Jahre hinweg versucht, Macallan, das ist auch so ein Speyside Richtung Lowland Whisky, zu kopieren. Und das ging immer nicht so richtig gut irgendwie. Und als sie das dann irgendwann mal, haben sie verstanden, so, nee, wir brauchen die eigentlich nicht kopieren, weil eigentlich ist unser Zeug total gut, so wie es ist. Sobald sie das mal verstanden haben, haben sie großartigen Whisky gemacht und der ist wirklich toll. Also japanischer Whisky, super. Jederzeit gerne. Ist halt leider wirklich echt nicht günstig, aber
Warum ist der so
bevor.
teuer?
Weil ich glaube, weil alles in Japan teuer ist,
Okay.
fürchte ich. Also ist jetzt nicht so teuer. Also du zahlst jetzt für so einen 18-jährigen 18-jährigen Yamazaki, habe ich da gesehen im Laden für 118 Pfund. Also das ist immer noch billiger als ein Johnny Walker Blue Label. Und bevor ich mir eine Flasche Johnny Walker Blue Label kaufe, kaufe ich mir lieber zwei Flaschen oder Yamazaki oder was auch immer. Ja, und das ist eben das Absurde. Leute aus Japan kommen, haben anscheinend wenig Ahnung, fragen immer nach dem Allerältesten und nach dem Allerteuersten, und kaufen den. Und unser Busfahrer erzählte, dass er mit solchen Leuten schon mal eine Bustour gemacht hat, kamen dann an, fragten irgendwie nach Plastikgläsern, weil sie ihn sofort unbedingt im Bus aufmachen mussten, haben ihn probiert, fanden ihn scheiße und haben ihn weggekippt, ne? Und das waren dann einfach irgendwie mal so 1000 Pfund.
Wow.
Ja. Oder die Dame in dem Hotel, wo wir waren, das erste Hotel, war so ein ganz, ganz entzückendes kleines Landhäuschen. Und die Hoteliersfrau, die hat früher eben auch in Destillen gearbeitet und die ist auch eine mit der Mitorganisatorin von diesem Festival. Ist überhaupt erstaunlich, wie viele Frauen das machen. Weil du denkst immer so, Whisky, das ist irgendwie sowas für alte Männer. So, nee, in Schottland nicht. Also wir sind echt vielen Frauen begegnet. Und die hat eben auch erzählt, dass sie zum Teil also chinesische Gäste hatte, die dann sofort erstmal nach dem Ältesten gefragt haben. Das ist das Allerwichtigste, dass eine möglichst hohe Zahl auf der Flasche steht. Und dann hat sie gesagt, so ja, das ist hier mein 30-jähriger irgendwas. Ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben. Und da meinten die so, ja, wie viel kostet die Flasche? Und sie so, ja, keine Ahnung, da sind noch so und so viele Shots drin und ein Shot kostet 15 Pfund und kann man sich dann ausrechnen. Da meinten er so, ja, wie viel ist noch drin? Und sie so, ja, ich weiß nicht, vielleicht so 30 Shots. Und dann haben die das wirklich angefangen, auf dem Tisch, auf dem Tresen abzuzählen und haben diese Flasche da mitgenommen. Also irgendwie sehr,
Banausen.
sehr,
Ja.
sehr strange. Genau, 1964er Glen Ross war es. Und genau, und da waren noch irgendwie 15 Shots drin und ja. Und dann haben sie noch alles andere, was irgendwie einigermaßen alt war, mitgenommen. Und ja, so läuft das dann ungefähr. Also da geht es dann halt wirklich nur nach dem Alter. Und das ist halt ein bisschen schade, weil das ist halt nicht alles. Und vor allem bei den großen Distillen. Also eine der bekannteren ist ja Glenfiddich. Mhm. Das steht ja irgendwie so in jeder zweiten Bar auch. Und,
ja, ist auch das, was man mal verschenkt, ne? Also
ja,
so, der Einsteiger verschenkt das gerne, glaube ich.
Genau, genau. Und das ist, lustigerweise war Glenfiddich allerdings der erste Whisky, der mit diesen Single Malts angefangen hat. Weil was man vorher getrunken hat, weißt du, so was bei Mad Men im Büro steht, bei Don Draper in der Hausbar und so, ja, das sind halt alles Blends. Das hat man auch, das kannte man auch gar nicht. In Schottland selber hat man schön die Single Malts getrunken und hat gesagt, nee, die Ausländer, die verstehen das nicht. Den müssen wir mit dem Blend kommen. Das hat immer, da wissen sie immer genau, was drin ist und so. Und da gesagt, das wird nicht kompliziert.
Vereinheitlichte Qualität ist das ja eigentlich.
Genau, genau. Und da wurde dann jahrelang immer nur Blend exportiert. Also
ich finde übrigens das deutsche Wort für Blend sehr schön. Verschnitt. Das hat so was Abfälliges und das gefällt mir.
Super. Also eigentlich hieß es ja vatted, also V-A-T-T-E-D, vatted ist geblendet. Und daher kommt zum Beispiel dieses Vat 69, was es irgendwie in der Hausbar meines Vaters mal gab. Also so in den Hausbars von Vätern gab es ja dann auch so Black and White und Vat 69 und diese ganzen Geschichten. Sachen, die heute irgendwie auch keiner mehr trinkt. Überhaupt so alte Alkohole, das ist ja, wenn du alte Hausbars mal findest irgendwo, da steht ja ein Zeug drin, das würdest du ja heute nicht mehr, also für kein Geld der Welt mehr da reinstellen, überhaupt trinken. Unfassbar.
Muss ich mal drauf achten, da habe ich noch nie so drauf geachtet. Wirklich? Wenn ich mal bei meinen Eltern bin, schaue ich mal.
Das musst du mal machen. Ich war letztens bei einer Freundin, deren Vater hatte so richtig schön Eiche-Rustikal-Wohnzimmer, ne? Ja. Und dann machte man da so eine Klappe auf und die war innen drin total verspiegelt.
Genau.
Und
Licht und so.
Genau. Und das war dann so die Hausbar. Und was da so drin steht, das muss man sich mal angucken, weil das willst du nämlich alles irgendwie nicht dir oral oder sonst wie zuführen. Also so gar nicht.
Ach, ich bin gespannt.
So Pfefferminzlikörchen und so. Das,
ja, okay,
das Beste, und das Beste, was ich dann irgendwie noch gefunden habe, war so, ist das Grappa? Ja, okay, das trinke ich jetzt, glaube ich. Ja, aber sonst so, Eckes Edelkirsch und also nee.
Chartreuse, also, wobei das kann man ja immer noch, das ist ja immer noch gern genommen.
Chartreuse
ist irgendwie, wer sagte neulich, erzählte jemand, das sei irgendwie das älteste Getränk, das es gibt, oder der älteste, das ist die älteste Spirituose, und die gibt es seit dem 1500 irgendwas, oder sogar seit dem 15. Jahrhundert, und das Rezept ist angeblich immer noch geheim, und es gibt halt genau drei Mönche, die dieses Rezept kennen, und es gibt immer nur drei Mönche, die das Rezept kennen.
Okay.
Aber sonst keiner.
Okay. Ich muss mir mal die zweite Flasche aufmachen.
Ja, okay. Ey, komm, dann gehe ich jetzt mal in die Küche und hol mir. Ich geh mal kurz in die Küche.
Genau. Geh mal in die Küche.
Also, wo kommen wir denn sonst hin? So, und das schneide ich auch nicht raus. Also.
So.
Was öffnest du? Ich muss sogar, die Kapsel ist noch drauf. Hier, hör mal.
Boah. Ich habe meinen schon aufgemacht. Was hast du denn da jetzt? Talisker?
Nein. Sekunde. Ich mache auch nochmal mit Atmo und so, damit ich auch ein schönes Atmo-Geräusch habe. Achtung. Da.
Aha.
Zum Ausschank kommt. Ah, Moment. Plätschern lassen. Mal plätschern lassen. Er hat nicht richtig geplätschert. Mein Mikro schirmt zu sehr ab. Ich habe geöffnet von Simons mit Apostroph S. Mhm. Weil es schon einen Simons ohne Apostroph S gab, musste er das Apostroph nehmen. Ja. Simons Feinbrenner seit 1879. Der kommt aus einem Ort namens Dörsthof. Mhm. Der Chef heißt, aus einem Ort namens Alzenau-Michelbach, Verzeihung. Sein Hof heißt, glaube ich, dann Dörsthof, weil das ist eigentlich ein Winzer. Mhm. Die Winzer haben so ein Hausbrandrecht. Die dürfen 300 Liter Schnaps brennen im Jahr, ohne dass sie jetzt irgendwie groß, also jetzt nicht überall, aber so da in der Region, wo er herkommt. Das heißt, die brennen schon sehr lange Schnaps, aber von 300 Litern kannst du halt nicht leben. Mhm. Und der erzählte in Vrindt 180 übrigens, auch eine extrem spannende Sendung. Das ist ja immer toll, wenn Menschen mit so absoluter Leidenschaft irgendwo dranhängen, und das war bei dem so.
Großartig,
Der sagte halt, dass das mit dem Weinbau, das ist halt sehr, sehr stark wetterabhängig. Das kann ja halt passieren, dass du wirklich riesige Ausfälle hast mal in manchen Jahren. Und das Schnapsbrennen ist halt ein bisschen was Stabileres, und darum hat er mit dem Schnapsbrennen angefangen. Und das klang alles so super, dass ich nach der Sendung einmal sein komplettes Programm gekauft habe. Inklusive irgendwie alter Apfelbrand, ein Kümmellikör macht der, ein Kümmellikör. Hast du nicht gesehen. Also wirklich toll.
Apfelbrand könnte ich mir ja auch noch irgendwie.
Ja. Also ja. Simons mit Apostroph S.
Also so Obstbrand, toll. Ne? Ich finde ja, es ist Zeit für eine Renaissance der Obstbrände.
Ohnehin.
Also und zwar richtig im ganz großen Stil. Ja. Also was ja zum Beispiel das Allerbeste überhaupt ist, wenn du einen guten Himbeerbrand hast.
Ja, Framboise.
So dieses, dieser samtige, dieses.
Ich bin ja wirklich Williams abhängig.
Echt?
Ja. Also Williams, ich hab hier in Berlin, ich erzähle das immer, wenn es um Schnaps geht, ich habe hier in Berlin eine Quelle gefunden, der verkauft Williams Christ Eierlikör. Eine Mischung aus Eierlikör und Williamsbrand. In einer Flasche.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist großartig. Ich besorge das mal, dann trinken wir das mal irgendwann.
Das machen wir mal.
Das ist wirklich großartig. Ja. Also ich schenke ein, Simons Feinbrenner seit 1879, Bavarian Pure Pot Still Whisky, mit EY übrigens am Ende.
Oh, okay.
40 Umdrehungen hat er.
Wie alt ist der?
Das steht hier nicht. Der kann so alt nicht sein.
Also die sind nämlich meistens nur so. Ich glaube, ab 4 Jahre darfst du es irgendwie...
Kann gut sein, ja. Der hat im Übrigen auch einen Rum, für den er Biomelasse mit dem Segelschiff nach Europa hat bringen lassen, um das in der Energiebilanz möglichst low profile zu halten.
Ich habe meinen Rum importiert aus den British Virgin Islands, von der ältesten Rumdistille in den West Indies. Und der ist irgendwie auch so 10 Jahre alt. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Das wird sehr spannend, glaube ich.
Glaube ich. Wobei es fällt mir schwer, Rum zu beschreiben, ist mir auch.
Mir auch. Mir auch. Also bei Whisky habe ich jetzt, glaube ich, lange genug getrunken, dass ich so ein bisschen auch Worte dafür finde. Ich versuche das ja auch immer auf Twitter zu machen, so 140 Zeichen pro Whisky.
Ich empfehle ja übrigens app.net, da kannst du mehr Zeichen machen.
Ja, aber ich finde ja die Beschränkung gerade gut.
Ja, aber also 256 ist jetzt auch nicht so.
Ja, okay. Ja, stimmt schon. Nee, also gut, ich schenke aus.
Ja.
Ich schenke aus einen externen Abfüller, das gibt es nämlich auch. Es ist ein sogenannter Third-Party-Bottler. Und das ist die Firma Gordon and MacPhail aus Elgin in Schottland. Das heißt übrigens nicht Elgin, wie ich irgendwie jahrelang gedacht habe, sondern Elgin.
Wie heißen
die? Die Firma heißt Gordon and MacPhail. Mhm. Und wenn ihr jemals ins British Museum nach London kommt und diese riesen Steinplatten da stehen seht, das sind nicht die Elgin Marbles, das sind die Elgin Marbles. Mhm. So, wieder was gelernt. Dort gibt es eben diese Firma, und die haben einen riesigen Whiskyladen, die haben auch so upstairs ihr Whisky-Kabinett. Und wir haben dort auch ein Tasting gemacht. Von dem, das war sehr interessant, weil wir haben das nämlich Whiskys zusammen mit Schokolade und mit Käse.
Mit Käse?
Kombiniert. Ja, das war total super. Den Whisky, der wurde da auch verkostet, und den haben die eben im Haus abgefüllt. Da gibt es einige, die das machen. Die kaufen dann eben Fässer von den Destillen, von den Brennereien, und füllen dann selbst ab. Und was ich hier jetzt habe, das ist ein Cowl Isler. Das ist eigentlich ein Inselwhisky, und der wurde 1999 destilliert und 2013 abgefüllt. Und der schmeckt ein bisschen anders als die anderen Cowl Islers, weil die Cowl Islers sind eigentlich auch so ein bisschen so mittelrauchig. Und der ist etwas abgemildert, und aber sehr ölig, aber immer noch recht rauchig. Also ne, im Gegensatz zu den meisten Speyside-Whiskys immer noch Rauchanteil.
Wie schreibt man Cowl Isler?
C-A-U-L und dann neues Wort I-L-A.
Auch wie man spricht sozusagen, ja, okay. Hm?
So ähnlich. Und den haben wir verköstigt bekommen mit einem geräucherten Käse. Ein geräucherter Cheddar.
Ja, das stimmt, das geht.
Ja, und das ging total super.
Ja.
Also es ging richtig gut. Und wir hatten auch so einen richtigen, so einen ganz süßen Whisky zusammen mit einer Praline. Das war außen zartbitter und innen so eine Erdbeerfüllung. Und das, das war auch total toll. Das war ganz großartig. Aber überhaupt so dunkle Schokolade dazu zu essen, das ist immer ein guter Plan. Das kann man immer machen.
Hab ich noch nie probiert.
Musst du mal machen.
Ja.
Ja,
mach. Jetzt ist er ja offen, der Whisky.
Ja,
jetzt hat einen guten Grund, Schoki zu kaufen.
Kannst ja losgehen. Genau. Ja, mach mal. Nee, es ist eigentlich immer sehr schön zu kombinieren. So, weil ich mag ja auch dunkle Schokolade und das geht gut zusammen.
Aber den Whisky zu beschreiben, fällt mir schwer, stelle ich gerade fest. Mir fehlt das Vokabular. Das hat auch bei Wein etwas länger gedauert, bis ich mir das Vokabular angeeignet habe, um da was zu finden.
In welchen Fässern ist der denn? Ist
das, ich habe keine Fass? Ahnung, steht nichts drauf. Aber ich würde mal vermuten, dass der kommt aus dem Holzfass. Also weil da ist ein bisschen Holz dabei.
Holzfass eigentlich immer.
Eigentlich immer, okay, ja, dann muss ich ja nicht drüber.
Sonst darf es nicht Whisky heißen.
Achso, verstehe. Ich dachte, man könnte das auch in Stahltanks machen.
Nee.
Wenig rauchig.
Hätte mich auch gewundert.
Nee. Nee, ich schaff's nicht, da irgendwie ein Obst, Gemüse, Gewürz, irgendwas rauszuriechen. Mach mir mal ein paar Vorschläge. Also klar, du trinkst ihn jetzt gerade nicht, aber er ist halt sehr jung.
Der ist meistens ziemlich jung und wild und ist wie so ein, es ist wie so eine Kutsche mit drei jungen Pferden. Das geht in alle Richtungen meistens. Also man hat häufig was Obstiges. Es kann teilweise was Zitronenfrisches haben. Es kann was Grasiges haben.
Nee. Na doch. Warte mal.
Oder
ich habe
so
jetzt gerade mal das auf den Handrücken reiben Ding gemacht. Da passiert jetzt ein bisschen was. Ja, es hat grasig. Grasig ist gut.
Mhm.
Grasig, aber eher trockenes Gras. Ja, trockenes Gras.
Heu, sozusagen.
Nee, Heu ist zu trocken.
Okay.
Trockenes Gras.
So Sommerwiese, auf die irgendwie so Sonne geschienen ist.
Genau so, genau.
Okay.
Ja, doch, das ist es. Ja, trockenes Gras. Ja. Trockenes Gras mit fast Heu. Darauf kann ich mich mit dir einigen. Mit dem Whisky einigen. Heu. Mähnäbte Heu, genau.
Sehr gut. Genau, dann kann ich ja noch mal ein bisschen hier geschichtlich ausholen. Weil,
ich bitte darum.
Weil, also die ältere Geschichte ist eigentlich relativ... besteht halt vor allem aus vielen kleinen Schwarzbrennereien und vielen Schmugglern auch, die dieses Zeug durch die Gegend transportiert haben. Übrigens erstaunlich häufig, was total super lief, ist, wenn man die Whiskyflaschen in Särge gepackt hat, weil hat keiner reingeguckt. Das war total toll, da musste man einfach nur irgendwie, das waren total super organisierte Schmugglerbanden. Die waren auch nicht sonderlich gewalttätig oder sowas, sondern es waren halt einfach irgendwie so Geschäftsleute und die hatten auch teilweise echt viele Angestellte. Dann packst du die in Anzüge, lässt sie ernst gucken, lässt sie den Sarg durch die Gegend tragen, guckt kein Mensch nach. Und so haben die dann halt irgendwie, oder in irgendwelchen Kutschen und so weiter. Und es gab dann auch im Berg überall so Verstecke. Da konnten wir leider nicht hin, weil es hat über Nacht geschneit in Schottland. Und das war dann irgendwie einfach alles zu kalt und zu matschig da oben. Aber es gibt eben bis heute noch so im Berg reingemauerte Schmugglerverstecke, wo die dann immer ihre Fässer und so weiter untergebracht haben. Und das waren natürlich meistens die kleinen Schwarzbrenner eben. Die größeren, da war das anders. Also zum Beispiel, wie wir bei Glenfiddich waren, da am Lagerhaus 1, das ist das älteste, da war direkt vorne eingebaut das Büro für den Steuerabnehmer, für den Exciseman. Und der hatte da sein Buch liegen und hat jedes einzelne Fass erfasst, wie groß es war und so. Und hat dann eben entsprechend da die Steuern in so ein Buch eingetragen. Und das wurde dann direkt vor Ort verrechnet. Und ansonsten kamen die da halt irgendwie zweimal im Jahr vorbei und haben das dann gemacht. Das war halt nicht besonders sicher, aber gut. Es war also immer irgendwie so dieses, wie kriegen wir unseren Booze irgendwie an der Krone vorbeigeschmuggelt. Das muss irgendwie Schottland über Jahrhunderte hinweg beschäftigt haben.
Und, ja, ich meine, wenn du im Wesentlichen vom Schnapsbrennen lebst, mich würde das auch beschäftigen.
Ja, ja, ne? Schnaps und Schafe. Ja. So viel mehr ist da ja auch nicht. Ne? Was willst du auch machen? Und so lief das dann. Und irgendwann mal wurde das dann. Scotch Whisky war dann so ein Begriff irgendwann. Mhm. Also das war dann diese etwas ältere Whisky-Kultur, wie man sie wirklich kennt, so mit diesen Kristallflaschen und da hängt dann irgendwie so ein kleines graviertes Messingschildchen drum. Und was du da getrunken hast, das waren eben diese Exporte und das waren meistens Blends, die man bekommen hat. Das war so diese ältere Männer-Macho-Whisky-Kultur, ja. Ne?
Wann hat das dann angefangen, dass wir Single Malts getrunken haben? Also ich kann mich, also im Grunde erinnere ich mich, das ist ja, wenn man so, weiß ich nicht, gerade so in die Adoleszenz eintritt, ist Whisky trinken ja auch eine Pose. Jedenfalls in meinem Milieu war das so. Also ne, Whisky trinken, Cognac trinken, Pfeife rauchen, die Zeit abonnieren, ne? So, also versucht sich dann ja auch mit so Symbolen zu schmücken. Und ich erinnere mich nicht daran, dass ich was anderes bekommen hätte als Single Malt. Also das war damals schon, sprich Ende der 80er Jahre.
Also da bist du aber sehr früh gewesen.
Ach
also,
echt?
Ja.
Also da das war halt Glenfiddich, ne? Also das war so.
Genau, das ja gut, mehr als Glenfiddich hatte man da auch eigentlich richtig. Nicht. Weil das waren nämlich die ersten, die das gemacht haben in den 60er Jahren schon.
Wobei, dann war aber relativ, ich glaube, also ich... Warte mal eben.
Also Glenfiddich war der allererste, der Single Malt verkauft hat. Und
also mit Sicherheit weiß ich, dass ich 1995 meinen ersten Talisker getrunken habe.
Okay, da ging es dann langsam los. Anfang der 90er ging es so los. Mhm. Genau, und dazwischen so, also vorher war so in den 60er, 70er Jahren war das halt so ein sehr muffiges Altherrengetränk. Mhm. Und in den 80er Jahren lag das komplett brach. Da sind auch ganz viele Destillerien sind dann geschlossen worden. Und also das war so das große Sterben eigentlich. Mhm. Die wurden dann meistens aber nicht komplett geschlossen, sondern man nannte das mothballed, also eingemottet.
Ja.
So. Das heißt, die ganzen Fässer wurden, alles wurde irgendwie geputzt und so. Und die Fässer wurden irgendwie gelagert, dass sie gut lagern, meistens feucht und kühl. Und und dann hat man halt so gewartet, was man so draus machen kann und hat erstmal so, na, das lohnt sich halt eigentlich nicht wirklich. Gucken wir mal. Mhm. Und in den 80ern haben dann halt alle ihre fancy Cocktails mit Glitzerschirmchen getrunken, so, ne? Was man halt in den 80ern so gemacht hat. Hauptsache irgendwie fancy. Und dann ging das eben Anfang der 90er wieder so langsam los. Und diese kleine Brennerei, von der ich erzählt habe, wo wir ganz am Anfang waren, wo man genau sehen konnte, wie die das machen, die wurden dann zum Beispiel gekauft von dieser Firma Gordons & MacPhail. Andere wurden von anderen Konzernen übernommen, eben von den Italienern von Martini oder viele von diesem Zusammenschluss Diageo ist ein ganz großer Komplex. Also die meisten existieren auch nicht mehr als unabhängige Brennereien, sondern die gehören zu irgendeinem großen Konzern dazu. Und da ging es dann langsam wieder los, dass man gesagt hat, es lohnt sich wieder. Gucken wir mal, was haben wir denn da in den Fässern?
Was können wir da rausmachen?
Die lagen noch rum. Viele lagen noch rum.
Das ist natürlich geil, wenn du sowas dann irgendwie nach einem Jahrzehnt anfangen darfst zu entdecken.
Genau. Ach, also da das war dann natürlich so die ganz große, so die Pionierszeit. Erstmal hat sich das noch nicht so gelohnt, die lagen noch eine Weile. Aber jetzt so in den 2000ern, wo Whisky richtig hip ist, da kommen dann natürlich so aus den 80er Jahren diese ganzen älteren Sachen her und da kann man die natürlich für richtig teuer Geld verkaufen. Das läuft natürlich total gut. Abgesehen davon, dass du dann irgendwie so ein Jahrzehnt halt Pause hast, was ein echtes Problem zum Teil ist, dass du dann halt wirklich sagen musst, du musst jetzt irgendwie rumtricksen, dass du dann weiterhin die Qualität behalten kannst, weil wir haben irgendwie 20 Jahre nichts gemacht. Mhm. So, ne? Und teilweise muss man dann auch sagen so, nee, der wird jetzt aus dem Programm genommen und ersetzt durch einen anderen, weil wir kriegen es anders nicht hin. Was zum Beispiel Scapa gemacht hat, die zweitnördlichste Distillerie nach Highland Park. Scapa lag auch ganz lange brach. Das ist auch einer meiner von den weicheren ist es einer meiner Lieblingswhiskys. Und die haben eben gar nicht viel im Programm. Die haben nur diesen einen 16-Jährigen. Das war vorher ein 14-Jähriger. Und das ist halt auch, da musst du dann halt irgendwie gucken, wie du das zusammenmischst mit Älteren und Jüngeren und dass du dann halt sagst, okay, das ist jetzt ein halbwegs einheitliches Produkt und können wir jetzt erstmal so weiterführen, ohne dass uns die Fässer ausgehen. Ja, also.
Was sind so die Ältesten, die du bisher getrunken hast?
Also wir haben einen getrunken, der war 38 Jahre alt. Wow. Das war schon relativ alt. Jetzt muss ich mal gucken, was das war. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr genau.
Hast du schon mal, also wie alt warst du da, als du den getrunken hast? Hast du schon mal was getrunken, was älter ist als du selbst? Das ist ein sehr, sehr bizarres Gefühl,
finde ich. Ja, total. Ne? Tatsächlich habe ich das ja. Das war mal auf einer Whisky-Messe, weil ich habe einen Freund und dessen alter Studienkumpel, der hat Marketing bei Talisker gemacht. Mhm. Der hat uns dann auf dieser Whisky-Messe rumgeführt und irgendwie von Stand zu Stand geschickt. Und an jedem Stand gab es irgendwas. Also genauso, wie man das haben will. Und das war vor ein paar Jahren, da war ich noch deutlich jünger als 40 und da habe ich mal was getrunken, was so 40 Jahre alt ist. Das war schon sehr geil, ja.
Ja, ich habe mal einen Wein getrunken, der 14 Jahre älter war als ich selbst.
Oh, ich habe mal einen Wein getrunken, der war irgendwie von 1939, aber es war Essig.
Schade. Ja, meiner war von 1955 und der war noch gut.
Ja.
Das ist halt ein doppeltes Fest.
Absolut. Also,
was? Du findest in deinen Aufzeichnungen nicht.
Also. Meine Aufzeichnungen sind aber auch, ich glaube, das war bei Cardu, wenn mich nicht alles täuscht. Da, 21 Jahre hatten wir da. Da war es doch nicht mehr. Es war jedenfalls relativ.
Hast du eigentlich auch irgendwas von Land und Leuten mitgekriegt oder war die eigentlich nur am.
Nicht so viel, muss ich gestehen.
Das heißt, ich veröffentliche diese Sendung nicht unter der Rubrik zum Thema, sondern lieber unter der Rubrik Flaschen.
Das kannst du dir jetzt ehrlich gesagt aussuchen.
Super.
Naja, das ist schon eine der Hauptattraktionen dort, muss ich gestehen.
Der Rest ist Landschaft wahrscheinlich.
Der Rest ist wilde, wilde Landschaft. Mhm. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so mit Fischen aus. Also man kann dort wohl sehr gut angeln. Mhm. Man kann dort eine ganze Menge schöne Dinge tun. Aber auch eine der schönsten Orte, das war auch nur Whisky-Ort eigentlich. Aber einer der schönsten Orte, das war eine alte Bar. Und zwar der Fittich Side Inn. Davon muss ich ja eigentlich noch erzählen. Also der Fittich Side Inn, da steht so ein 84-jähriges altes Männlein drin. Das ist der Joe. Und die Bar selber ist noch sehr, sehr, sehr viel älter. Und ursprünglich stand die an einer alten Eisenbahnstrecke. Und so in den 1840er Jahren wurde das so der Treffpunkt der Eisenbahnarbeiter. Mhm. Und die Kneipe selber gibt es irgendwie seit, 94 Jahre in seiner Familie ist die Kneipe und seit 54 Jahren steht er da hinter Tresen. So, irgendwann war da noch eine Frau da, die hieß Dorothy, die stand da auch in dem Kneipchen und ist aber leider vor ein paar Jahren gestorben. Jetzt steht Joe da alleine mit 84 und das ist irgendwie, du kommst da rein und du stehst halt mehr oder minder im Wohnzimmer. Also das ist halt so ein ganz kleines Cottage. Und das ist in der Mitte getrennt und die eine Hälfte ist wirklich sein Wohnzimmer. Da flimmerte dann irgendwie so ein Fernseher und da stand so eine Couch davor, also war auch ganz klein. Und die andere Hälfte, da kann man so durchgehen, halt durch so zwei Türen, rechts und links. Und dann kommt die Theke und dann kommt eben der Gastraum, der aber auch nur ganz, ganz winzig ist. Und der lebt da im Prinzip in diesem Haus, das halb Wohnzimmer, halb Kneipe ist. Und du kommst rein, stehst halt mehr oder minder komplett erstmal drin, weil es gibt keinen Vorraum, es gibt kein Nichts und alle gucken dich an und du bist sofort irgendwie in einem Familienwohnzimmer.
Fühlst du dich dann in dem Moment fremd oder willkommen?
Nee, überhaupt nicht, weil das sind einige von unserer Gruppe schon vorgegangen. Ich bin halt so reingekommen und dann hieß es so, ja, Andrea Frankfurt und so. Und ich so, hallo, und alle guckten mich, strahlten mich irgendwie erwartungsfroh an und dass ich jetzt irgendwas sage und ich so, hab dann glaube ich nur gesagt so, was habe ich gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube irgendwas.
Irgendwas Schlaues.
Irgendwas total Schlagfertiges wahrscheinlich. Ich weiß nicht, es hatte, ich fürchte, es hatte mit Trinken zu tun, aber ich weiß sowieso nicht mehr so, also, ja. Ich bin dann halt relativ bald zur Bar gegangen und wie man das halt so macht, weil man hat auch nicht so groß die Auswahl, weil da stehen so ein paar freundliche Menschen rum, mit denen kann man ein bisschen Smalltalk machen und man setzt sich dann auf so einen Barhocker mit aus so Kunstleder gezogen, es ist alles so ein bisschen abgeranzt und so, aber auf eine sehr, sehr, sehr nette Art abgeranzt. Und die Beleuchtung besteht doch nur aus einer einzigen Neonröhre oben an der Decke. Also es ist nicht wirklich schön gemütlich, sondern es ist mehr so, es hat schon was Schräges. Ja, und ich glaube, es wurde seit in diesen 54 Jahren, die Joe da hinter der Theke steht, auch nichts verändert. Und er hatte also eine recht respektable kleine Whisky-Auswahl und kannte ich alles irgendwie nicht. Und dann habe ich mich mit dem Nachbarn, der neben mir saß, auf dem Barstuhl unterhalten und fragte dann so, soll ich ein Trinken? Ich habe keine Ahnung. Und er so, ja, nimm doch da hier Inchgauer, 14 Jahre. Ich so, keine Ahnung, kenne ich überhaupt nicht. Ne? Und dann fing er mir irgendwie an zu erzählen, so, ja, das ist der Whisky, den hat mein Vater jeden Abend getrunken. Und das ist eigentlich immer, wenn ich den so rieche, dann muss ich immer sofort an meinen Vater denken. Na, das habe ich diesen natürlich getrunken, klar. Und es war irgendwie so ein ganz seltsamer Moment, weil für mich ist das so ein fancy Drink und ich versuche jetzt irgendwie sowas ganz den Whisky, den keiner kennt und so. Ja. Das will man ja natürlich immer. Ne?
Ja,
so,
natürlich.
Das war ganz was Seltenes
ich,
und so.
Ich nenne das immer intrinsische Abgrenzung.
Ja, also, genau.
Man findet sich halt geil, ohne es den anderen zu zeigen, dass man geil.
Also, ich habe ja schon mal einen 14-jährigen Inchgauer. Also nee, keine Ahnung. Was
ist das? Darüber redet man halt auch nicht, sondern man macht das, also bei mir ist das halt so, ich mache das dann so innerlich. Ich denke mir dann einfach nur so, ihr alle habt den noch nicht getrunken. Ich bin so toll.
Ja. Genau, genau. Und dann fängt der Typ neben mir halt an zu erzählen, irgendwie von seinem Vater und wie der immer nach Feierabend da so sein Gläschen. Und ich dachte nur so, ich bin echt, also ich kann das jetzt nicht denken. Es ist, nee, das denke ich jetzt nicht. Ja, für den gehört das irgendwie so zur Familie und zum Leben und zu allem dazu. Und ich laufe jetzt da so durch und konsumiere das so weg. Ja, das ist schon. Das sind dann so diese Momente, wo du denkst so, Reisen ist schon komisch, weil du konsumierst so. Du konsumierst so irgendwie den Alltag von anderen Leuten.
Konsumierst du's?
Ja, ich weiß nicht.
Du erzählst es gerade. Das ist kein Konsum mehr, oder?
Weiß nicht.
Er erzählt dir seine Geschichte, du erzählst uns seine Geschichte. Beziehungsweise er erzählt dir seine Geschichte, sie wird dadurch auch zu deiner Geschichte und du erzählst uns deine Geschichte. So funktioniert das, glaube ich. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung.
Aber wenn du das sagst, dann...
Genau. Die Instanz hat das gesagt. Nein, ich glaube, das ist wirklich in Ordnung. Also wenn du jetzt dann einfach nur rumrennen würdest und sagen würdest, ich bin 14 Jahre alt, kennst du nicht getrunken, dann wäre es halt blöd. Aber du machst ja wiederum was draus, was... Ja.
Andererseits kann man natürlich nicht immer nach Schottland fahren, sich von irgendwelchen Zauseln in kleinen Pubs die Geschichten erzählen lassen.
Nee, aber jeder, der es gemacht hat, sollte die Geschichte nicht für sich behalten.
Wahrscheinlich. Ja, gut, dann habe ich jetzt was Gutes getan und mit euch diese Geschichte geteilt.
Genau.
Toll.
Hast du nachgehalten, wie viele Whiskys du getrunken hast in den, wie viele Tage? 4 Tage Schottland?
Ich kann nachzählen.
Ah!
Ja!
Du hast es besser gemacht als ich, weil ich war 3 Tage an der Loire, habe so viel Wein getrunken, dass ich komplett den Überblick verloren habe und habe nichts aufgeschrieben. Ein paar Fotos habe ich gemacht.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Und du hast zu jedem einzelnen Verkostungsnotizen gemacht?
Ja. Ich habe genau aufgeschrieben, wie alt, wie er heißt, Details und Verkostungsnotizen.
Wirst du die irgendwo veröffentlichen?
Nee, glaube ich.
Oder die sind für dich?
Die sind eigentlich, die stehen in meinem Notizbuch hier drin. Weil wenn man es aufschreibt, ist es immer besser, weil dann weiß man immer, so habe ich schon mal, habe ich den noch nicht, wie waren das eigentlich nochmal und so.
Ja, nichts aufzuschreiben war der größte, also das habe ich jetzt an der Loire gelernt. Also ich hätte das mein Leben lang schon machen sollen, weil ich trinke ja jetzt auch schon seit 10 Jahren Wein. Also in über 10 Jahren Wein und auch so, dass ich notierbare Dinge im Kopf habe. Habe das aber bisher immer versäumt, das zumindest dauerhaft zu machen und immer zu machen. Mhm. Und jetzt nach dieser Loire-Reise bedauere ich es umso mehr. Aber man kann ja immer noch damit anfangen. Mhm. War dabei ein schlechter Whisky?
Ach, es war eine ganze Reihe von Dingen, die eher so underwhelming waren. Also es gab zum Beispiel einen, der hat geschmeckt wie Bananentörtchen und nach nichts anderem. Mhm. Also das war irgendwie ganz seltsam. Das war im Whiskyladen von Dufftown. Und Dufftown ist irgendwie, das ist ganz lustig, man sagt von Rome was built on 7 hills, Dufftown is built on 7 stills. Das ist so der Gründungsmythos. Mhm. Und da waren wir im Dufftown Whisky Shop, weil es eben dort diese 7 Stills gibt. Also eigentlich irgendwie der Ort mit den meisten Distillen überhaupt. Und da habe ich irgendwie so einen, das war irgendwie sehr seltsam. Was sind die Bananentörtchen? Ah, das war der Balvini Signature. Und der schmeckt nach Bananentörtchen und nach nichts anderem. Wirklich nach absolut nichts anderem. Das war irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht so genau, ne? Und ansonsten halt ziemlich viel so, ne? Also zum Beispiel Glenfiddich, da hat mir wirklich nur der 30-Jährige geschmeckt und dann alles, was drunter war, war irgendwie so nicht sonderlich beeindruckend. Aber der 30-Jährige, da steigen wir bei 300 und etwas Pfund ein, ne?
Autsch.
Aha. Da gibt es noch welche, diese Discovery Edition mit so Landkarten auf der Verpackung. Die kosten irgendwie so 100 Pfund pro Flasche und da geht es dann schon runter in eine Richtung, wo ich mir denke so, nee, eigentlich nicht. Also
zu teuer für das, was er bietet, oder?
Ja, da gibt es einen aus einem Rotweinfass, der wurde mir empfohlen via Twitter. Und ich reagiere da ja auch sehr schnell. Ja. Ein Twitter-Follower sagt dann so, probier doch mal den aus dem Rotweinfass. Und dann sagte ich so zu der Frau, die Verkostung gemacht hat, da gibt es noch einen aus dem Rotweinfass, könnte ich den nochmal probieren? Also das war wieder sehr schön. Und dann hat sie mir den auch nochmal eingeschenkt. Und das war irgendwie, er roch sehr schön nach Rotwein. Aber als ich ihn dann probiert habe, war das irgendwie so ein bisschen dünn. Mhm. So. Da erwartet man sich dann immer mehr, so ein bisschen mehr Komplexität, ein bisschen mehr Raffinesse. Und oft ist es dann doch halt einfach irgendwie so ein bisschen platt, so, ja.
Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und dir einen Whisky einschenkst, welchen schenkst du dir dann ein?
Ja, das kommt drauf an. Also es gibt natürlich schon so Alltagswhisky und besondere Whisky. Also wenn es ein richtiger Scheißtag war und ich will, dann ist zum Beispiel, ich habe momentan diese Lagavulin, die Distillers Edition, das ist ein sehr, sehr schöner Whisky. Und überhaupt Lagavulin, also das geht sowieso immer. Es gibt aber auch so Whisky, wo man sagt, so, das ist ein guter Alltagswhisky. Das ist so der Talisker oder Artback 10 oder auch zum Beispiel, was war einer der besten Value for Money ist, wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ganz, ganz großartig. Das ist der Bowmore Legend. Kostet irgendwie 30 Euro, kann man nichts falsch machen damit.
Und also vor allen Dingen ist man viele schlagen dann immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn man sagt, so, ja, Flasch Whisky 30, 40, 50, 60 Euro. Aber das hält halt ewig.
Eben, ja.
Also, mit einer Flasche Whisky schaffst du es dir mindestens 4-mal einen kompletten Vollrausch anzutrinken.
Mindestens.
Und dann sind 30, 40 Euro auch nicht mehr so viel Geld.
Ne? Nee, eben, finde ich eigentlich auch.
Sind diese 4, die du jetzt aufgezählt hast, also Lagavulin, Talisker, Artback, wie heißt der?
Artback, ja.
Artback 10 und Bowmore Legend, wären das auch die du einem Einsteiger empfehlen würdest, der sagt, ich möchte gerne Whisky trinken anfangen, ich möchte mir jetzt gerne hier was hinstellen?
Es kommt darauf an, was sie mögen. Also es gibt zum Beispiel den klassischen Mädchen-Whisky, das ist der, jetzt fällt mir der Name, ich krieg die Krise, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es ist nicht Glenkinchy, es ist auch nicht Glenlivet, es ist Glenmorangie, genau. Mhm. Glenmorangie ist der meistverkaufte übrigens auch nach Deutschland, weil das der klassische Frauenwhisky ist. Und das ist so ein ganz süßer Lieber.
Ach so.
Und ne? Ja. So gar kein Rauch und alles nur Rumrosinen und Marzipan und so. Also es gibt auch Leute, die mögen diese Richtung wahnsinnig gerne. Und wenn du so Angst hast davor, dass der Whisky irgendwie zurückbeißt, dann sollte man vielleicht doch erstmal damit anfangen. Mhm. Also dann vielleicht lieber erstmal ein Glenmorangie, mal ganz zart anfangen, so bei den Rosinen, so in der Keksecke. Und dann hast du halt so Lebkuchen zum Trinken und dann kann man sich ja langsam in die etwas bissigeren Ecken vorarbeiten. Also es wäre vielleicht so zu der Mädchentipp ein bisschen. Aber wenn man sagt so, ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich will eigentlich nur was richtig, richtig Gutes haben und ich habe auch keine Angst vor Torf, dann würde ich sagen, kauf dir eine Flasche Beaumont Legend hier, 30 Euro, kannst nichts falsch machen.
So. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Dann danke ich mal wieder für das Gespräch.
Ja, gerne. Und nächstes Mal gibt es Burundi, dann wird es wieder exotisch.
Ich freue mich drauf. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ciao.
Wer redet, ist nicht tot.